vor einigen Monaten, das ist jetzt schon fast ein Jahr her, so zum Beginn des Kindergartenjahres, so, da war vom Kindergarten aus für Fiona war so ein Elternabend, wo dann halt diese Informationen für das Jahr halt ausgetauscht wurden von den Erziehern. Und dann in diesem Rahmen, da wurde dann von den Erziehern gesagt, es muss eine Elternvertretung gewählt werden. Also das ist gesetzlich so vorgeschrieben auch. Also ihr müsst euch jetzt, dann sagten sie so, ihr müsst jetzt schauen, ihr müsst das wählen, Freiwillige vor, sozusagen. Ja, und wie das so ist, ne, also ich wollte das jetzt nicht unbedingt und die meisten auch nicht, das ist, dann ist ja immer so eine Stille. Und kennt ihr diese Situation, das gibt es ja öfter so, in so Gruppen irgendwie und ein Leiter vorne oder irgendwie, der sucht jetzt Freiwillige für etwas, was man nicht unbedingt gerne machen will. So, ich brauche irgendeinen Freiwilligen und man ist dann da so und was macht man ja am besten so, weggucken, ne? Nicht in die Augen gucken, weil wenn man in die Augen guckt, dann wird man drangenommen, ne? So, immer und hoffen, dass sich jemand anderes meldet oder man selbst nicht drangenommen wird, also man nicht noch persönlich gefragt wird oder so, ne? Genau. Solche Situationen gibt es ja immer wieder. Und dann kann es eben aber auch passieren, dass man dann angesprochen wird. Willst du das nicht machen? Vor allem, wie gesagt, wenn man dann aus Versehen doch den Blick trifft und so, dann ist ganz oft so, dass man dann angesprochen wird. Ja, und dann ist man so, es ist ja eigentlich freiwillig, aber dann doch irgendwie so, ne, so gezwungen, eine gezwungene Freiwilligkeit. Und interessant ist, so ein bisschen, muss man sagen, war das auch mit Mose. Mose musste zu seiner Berufung von Gott ja, so gezwungen werden, so ein bisschen. Davon wollen wir nämlich heute, oder das wollen wir uns heute so ein bisschen anschauen, die Berufung von Mose und seine Einwände, die er dagegen bringt. Vielleicht sind diese Einwände auch deine Einwände, wenn Gott etwas von dir möchte. Und da wollen wir uns einfach mal anschauen, was hat Mose da für Einwände gebracht und wie ist Gott damit auch umgegangen. Wir sind da also in dieser Reihe, sind jetzt in Exodus, in dieser großen Geschichte von der Hinausführung Israels aus Ägypten. Und letztes Mal haben wir die ersten zwei Kapitel gemacht. Dort ging es ja so um die Situation der Israeliten. In was für einer Situation sind sie? Die Unterdrückung, die Sklaverei. Und wir haben dort auch schon gesehen, dass Gott Rettung vorbereitet. Er bereitet Rettung vor. Er hat dann schon die Schritte eingeleitet, dass das Volk aus Ägypten hinausgeführt werden kann, indem Mose geboren wurde und so weiter, dass er bewahrt wurde vor diesem Kindermord. Und jetzt, an dieser Stelle, wo wir jetzt sind, Kapitel 3, ist Mose schon 80 Jahre alt. 40 Jahre war er am Königshof, und 40 Jahre war er in der Wüste und hat Schafe gehütet. Das muss man sich mal vorstellen. 80 Jahre, 40 Jahre da, 40 Jahre da. Einfach diese Zeiträume. 40 Jahre schon allein, das ist mehr Jahre, als ich jetzt alt bin. Und mehr Jahre, als ich jetzt alt bin, muss ich mir mal vorstellen, war er schon allein einfach in dieser Wüste, hat einfach Schafe gehütet. Und bis dann endlich diese Berufung eigentlich kam. Das muss man sich mal vorstellen. Und Heiko hat ja letztes Mal da auch schon einen guten Gedanken zu geäußert, fand ich. Er hat ja diese Frage gestellt, ja, wie ist das, wenn so etwas ist, dann sind das verschwendete Jahre vorher gewesen. Ne? Man hat vielleicht nicht das getan, was Gott wollte. Und dann hat man aber diese Umkehr zu Gott. Und dann fragt man sich, war das jetzt verschwendet, die Jahre? Ne? Und da war auch diese Sache, dass dann Heiko meinte, ja, aber der Herr kann einen trotzdem gebrauchen. Wichtig ist, die Entscheidung zu treffen, jetzt für den Herrn da zu sein. Und Gott kann trotzdem gebrauchen. Ein anderer Aspekt, den ich noch dazu sagen möchte oder den ich ganz interessant fand, ist dieser Punkt der Vorbereitung. Ne? Gott hat Mose für diese eine Aufgabe, die er hatte, diese große Aufgabe, einfach sehr lange vorbereitet. Dadurch, dass er dort, man muss sich vorstellen, 80 Jahre, die 40 Jahre am Königshof, wir wissen, das waren auch Jahre, die das war gut, weil er dadurch in der Weisheit der Ägypter gelehrt wurde. Er konnte schreiben, hat uns letztendlich ja hier etwas hinterlassen. All diese Dinge und auch die 40 Jahre in der Wüste, das war Vorbereitungszeit für diese große Aufgabe, die er machen musste. Die brauchte er. 40 Jahre lang in der Wüste Schafe hüten. Was hat er die nächsten 40 Jahre gemacht? 40 Jahre in der Wüste Schafe gehütet. Ein bisschen andere Schafe, ne? Von anderer Art, ne? Menschen. Aber eigentlich konnte er da gut darauf vorbereitet werden. Bei David war das ja so ähnlich. Als er Goliath entgegentreten wollte, da sagt ja Saul zu ihm, oh du bist so ein kleiner Bursche, da ist der Riese, was willst du machen? Und David sagt, ich habe die Schafe gehütet und wenn ein Löwe kam oder ein Bär und der hat das Schaf entrissen, dann bin ich dem hinterhergelaufen, habe den fertig gemacht, habe das Schaf aus dem Maul rausgerissen, habe den Löwen und den Bären getötet. Und jetzt, was will dieser Riese hier? Der kann mir auch nichts. Der Herr hat mir damals geholfen mit dem Löwen und den Bären. Er wird mir auch hier helfen gegen Goliath. So war das auch. Eigentlich das, was David vorher in seinem Leben hatte, war eine Vorbereitungszeit für das, was er später machen musste. Und so kann Gott einfach dein Leben hier und jetzt einfach dafür gebrauchen, auch als Vorbereitung für etwas, was du vielleicht auch noch machen sollst. Also nicht, man sollte nicht denken, jetzt in meinem Fall, sage ich mal, so 30 Jahre und Gott konnte mich irgendwie noch nicht groß gebrauchen. Ne? Ja, vielleicht bist du auch noch nicht zu gebrauchen. Und Gott muss erstmal noch an dir arbeiten. Wichtig ist, dass man sich verändern lässt. Dass man sich verändern lässt und dass man bereit ist, sich gebrauchen zu lassen. Denn vielleicht begegnet dir Gott heute noch. Und damit möchte ich beginnen mit der Begegnung mit Gott, Moses Begegnung mit Gott. In 2. Mose 3, ich lese mal die ersten Verse, ich werde da so Stück für Stück einfach durchgehen. Ich werde auch ein paar Verse auslassen und nur so zusammenfassen, weil wir machen ja anderthalb Kapitel. Ich lese mal in Kapitel 3 die ersten Verse, 2. Mose 3. Mose aber hütete die Schafe Jethros, seines Schwiegervaters, des Priesters in Midian. Und er trieb die Schafe über die Wüste hinaus und kam an den Berg Gottes, den Horeb. Da erschien ihm der Engel des Herrn in einer Feuerflamme mitten aus dem Dornbusch. Und als er hinsah, siehe, da brannte der Dornbusch im Feuer und der Dornbusch wurde doch nicht verzehrt. Da sprach Mose, ich will doch hinzutreten und diese große Erscheinung ansehen, warum der Dornbusch nicht verbrennt. Wir sehen hier, Gott begegnet Mose in seinem Alltag. Mose hat die Schafe gehütet, so wie jeden Tag. Ich weiß jetzt nicht, was es genau hieß, dass hier steht, er trieb die Schafe über die Wüste hinaus. Ob das jetzt etwas Ungewöhnliches, etwas Außergewöhnliches war, das Mose da gemacht hat oder so. Aber ist auch egal, es war der Alltag, dass Gott ihm hier im Alltag plötzlich begegnet. Und Gott macht auf sich aufmerksam. Ne? Da ist dieser Dornbusch, der brennt. Und das ist ja vielleicht erstmal nichts Ungewöhnliches. Ne? So ein Dornbusch in der Wüste, der da halt brennt. Und Mose wird sich vielleicht auch erstmal nichts bei gedacht haben und hat das vielleicht erstmal beobachtet eine Zeit lang, weil gut, da ist halt ein Dornbusch, der brennt. Aber dann, die Zeit vergeht und der Dornbusch brennt immer noch. Er brennt immer noch. Irgendwann müsste er doch mal verzehrt sein. Das Feuer hat keine Nahrung mehr und müsste eigentlich ausgehen. Aber er brennt immer noch. Und das beobachtet Mose und Mose entscheidet sich dann, das genauer anzuschauen. Und das war ja seine Entscheidung. Er hätte ja auch sagen können, ja gut, ist halt irgendwie so. Nein, aber er sagt, ich schaue mir das mal genauer an. Und da ist die Frage, wie reagieren wir, wenn Gott auf sich aufmerksam macht? Sind wir offen dafür? Halten wir unsere Augen offen, dass Gott dir vielleicht im Alltag begegnen will, auf sich aufmerksam machen will, auf irgendeine Art und Weise? Gott musste uns, sagen wir mal, mich und meine Frau, auch mal auf sich aufmerksam machen. Ihr wisst das ja vielleicht, wir haben, das ist jetzt schon einige Jahre her, da haben wir ein sehr laues Leben geführt. Gott war bei uns eigentlich mehr so eine Nebensache. Ich meine, wir waren gläubig, wir waren in der Gemeinde, wir waren, hatten unseren Dienst und so, aber Gott war mehr so eine Nebensache. Der war nicht wirklich bei uns so im Blickfeld. Und da musste Gott auch erstmal schön auf sich aufmerksam machen. Bei uns, ihr wisst das vielleicht, hat es ein großer Aspekt davon war ja Fionas Geburt, wie er einfach auf sich aufmerksam gemacht hat. Und es hat auch funktioniert. Da sind wir Gott so dankbar, dass er sich so aufmerksam gemacht hat auf sich. Dass wir dann auch genauer hingeschaut haben. Dass wir uns zu ihm wieder gewendet haben. Es war ein Prozess, aber dass das so passiert ist. Gott hat auf sich aufmerksam gemacht und vielleicht macht er es auch bei dir. Bist du offen dafür? Hältst du die Augen auf? Dann heißt es, als aber der Herr sah, dass er hinzutrat, um zu schauen, rief ihm Gott mitten aus dem Dornbusch zu und sprach: Mose, Mose. Er antwortete: Hier bin ich. Da sprach er: Tritt nicht näher heran. Ziehe deine Schuhe aus von deinen Füßen, denn der Ort, wo du stehst, ist heiliges Land. Ich habe mich gefragt, warum ist jetzt dieser Ort, also dieses Land, heilig? Und eigentlich, die Antwort ist eigentlich klar, weil Gott gerade dort ist, weil er gerade dort gegenwärtig ist und sich dort offenbart. Deswegen ist dieses Land heilig. Dieser Flecken war nicht an sich heilig und Gott hat sich jetzt diesen Ort ausgesucht. Da ist ja ein heiliges Land, da kann ich hinkommen oder so. Sondern dieser Ort wurde heilig, weil Gott dort gegenwärtig ist. Es ist nämlich nichts von sich aus heilig. Außer Gott. Gott ist der Einzige, der von sich aus heilig ist. Und alles, was durch ihn geheiligt ist, wird heilig. Heilig, ihr wisst ja dieses Wort, also vielleicht wisst ihr das, ich will es nochmal kurz erklären, das bedeutet ja abgesondert. Also etwas, dass etwas ganz anders ist, abgesondert ist, ausgesondert ist von dem Üblichen, von dem Allgemeinen, von dem Alltäglichen. Und so ist ja auch Gott. Gott ist der ganz andere. Gott ist ganz anders als alles andere. Gott ist ganz anders als seine Schöpfung. Er ist heilig. Und er kann Sachen, Dinge für sich heiligen, also für sich aussondern, dann sind sie geheiligt, weil sie dann für, er gebraucht sie dann für sich oder er will, dass sie für ihn gebraucht werden. Im Tempel gab es ja zum Beispiel diese ganzen Geräte. Die waren geheiligt für Gott. Was heißt das? Das waren ganz normale, ich sag mal, da waren ja auch Kochtöpfe und sowas, womit sie ja die Opfer gemacht haben. Und das waren ganz normale Kochtöpfe, aber sie waren geheiligt für den Dienst für Gott, dass damit die Opfer und so gekocht werden. Das heißt, sie durften auch nicht für ein normales Essen verwendet werden, um ein normales Essen zu machen. Denn sie waren geheiligt, sie waren nur für Gott, sollten sie zur Verfügung stehen. Und deswegen dieser Boden, dass er heilig ist, dieser Boden ist heilig, weil Gott dort jetzt ist. Und dann habe ich mich als nächstes gefragt, warum soll denn Mose jetzt die Schuhe ausziehen? Ich habe mir diese Frage gestellt so. Und dann da ist ja eigentlich klar, wie ist das bei uns, bei dir und mir, bei uns in der Wohnung, im Haus? Was machen wir, wenn wir da reingehen? Wir ziehen die Schuhe aus. Normalerweise, im Allgemeinen. Ne? Also mag vielleicht mal auch zwischendurch, dass man da so durchgeht mit den Schuhen, aber grundsätzlich ist ja nicht so, dass wir die ganze Zeit mit Schuhen durchs Haus laufen, sondern wir ziehen sie aus, bevor wir reingehen, richtig in die Wohnung gehen. Warum? Naja, wir wollen den Schmutz von draußen nicht drin haben. Ne? Und deine Wohnung, dein Haus ist ja noch nicht mal heilig. Also, deswegen hier der Punkt, dass Mose seine Schuhe ausziehen soll. Mose begegnet hier Gott. Er tritt in die Gegenwart Gottes. Er soll sauber sein. Ne? Also nicht falsch verstehen. Nicht, dass jetzt dass wir nicht mit ungewaschenen Händen zu Gott kommen dürfen. Ne? Das soll das nicht meinen. Ne? Denn, ich sag mal, Dreck tut ja Gott nichts an sich. Ist ja nicht so, dass Gott dadurch irgendwie, keine Ahnung, kontaminiert wird oder so. Dreck an sich tut ja ihm nichts an. Vor allem wäre es ja hier auch schon zu spät gewesen. Weil Mose stand ja schon da. Ne? Gott sagt ja, ziehe deine Schuhe aus von deinen Füßen, denn der Ort, wo du stehst, ist heiliges Land. Das heißt, Mose stand schon da, aber jetzt galt es, dass er seine Schuhe auszieht. Also Gott geht es um dieses Prinzip und dieses Verständnis. Ich bin der heilige Gott und ich meine, Dreck ist nun mal einfach etwas Sichtbares, was jeder Mensch versteht, das ist schmutzig, das ist eklig, wie auch immer. Und Gott sagt ihm, zieh deine Schuhe aus, um ihm bewusst zu machen, mit wem er es zu tun hat. Ne? Und so müssen auch wir sauber sein. Wir müssen sauber sein von der Sünde, wenn wir Gott begegnen. Also beziehungsweise wir sollen dann auf jeden Fall bereit sein, uns von ihm reinigen zu lassen. So wie hier, dass Mose ja schon da war, er stand ja schon auf diesem heiligen Land mit seinen Schuhen, aber dann sagte Gott, er soll sie jetzt ausziehen. Und so sollen wir, wenn wir Gott begegnen, wenn wir ihm begegnen wollen, dann gilt es, dass wir uns reinigen lassen von ihm, von unserer Sünde. Dass wir bereit sind, uns reinigen zu lassen, dass wir bereit sind, die Sünde zu lassen. So war das ja auch bei Jesaja. Vielleicht kennt ihr auch die Berufungsgeschichte. Wir haben ja so einige Berufungsgeschichten in der Bibel. Bei Jesaja war das ja auch so. Er hatte eine Vision, er war im Thronsaal Gottes und sieht Gott auf seinem Thron, seine Herrlichkeit. Und was sagt Jesaja? Ich muss vergehen, ich muss sterben, denn ich sehe Gott und bin ja selbst sündig. Ich habe unreine Lippen und wohne in einem Volk, das unreine Lippen hat. Also er erkennt das. Wenn ich jetzt hier weiter bin, ich werde umkommen, ich werde vergehen. Bei diesem heiligen Gott. Aber er vergeht noch nicht direkt. Ne? Also, aber dann galt es, dass er diese Unreinheit wegbekommt. Und dann Gott sorgt ja dafür. Er schickt einen Engel, der ihn dann da entsühnt. Und dann ist er sozusagen rein vor Gott. Ne? Aber auch wieder dieser Punkt. Jesaja ist dort vor dieser Herrlichkeit Gottes und erkennt, wenn ich jetzt weiter so hier in diesem Zustand bin, dann ist es aus und vorbei. Ich muss rein werden und Gott reinigt ihn. Und so auch hier. Mose soll seine Schuhe ausziehen und auch wir sollen uns reinigen lassen. Und nochmal auf dieses Beispiel von uns bezogen, wo Gott sich aufmerksam gemacht hat und wir sind darauf eingegangen, haben wir auch sehr schnell gemerkt, wir müssen Buße tun. Wir müssen umkehren von unserem bisherigen Leben, wie wir es geführt haben. Wir müssen uns neu auf Gott ausrichten. Das durften wir tun. Wir sind Gott so dankbar dafür. Ja, und Gott, als das dann geschehen ist, gibt Gott Mose diesen Auftrag, seine Berufung. Gott sagt zu Mose, er hat die Unterdrückung gesehen des Volkes, er kennt das Leid und er ist herabgestiegen, um sie zu erretten aus der Hand der Ägypter. Also Gott war das nicht egal, der Zustand seines Volkes. Gott war es nicht egal. Und genau so, ich finde diese Parallele ja so genial, wie das hier so beschrieben ist, ich bin herabgekommen, um sie zu erretten, genau so ist er auch herabgekommen, als er die Unterdrückung der Menschen durch die Sünde und den Teufel gesehen hat. Und ist selbst herabgekommen, er ist in diesem Fall sogar wirklich Mensch geworden, das ist er ja zu diesem Zeitpunkt noch nicht, er ist zwar herabgekommen und wie er sagt, in gewisser Hinsicht, aber jetzt ist er sogar Mensch geworden, um uns zu erretten. Und da möchte ich einfach nochmal diese Verse lesen aus Philipper 2, diese bekannten, Philipper 2, ab Vers 5, die das ja so gut beschreiben. Philipper 2, Vers 5. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war, der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. Er hat das Leid gesehen, er hat die Unterdrückung gesehen und ist gekommen. Er ist Mensch geworden, ist selbst gekommen, um uns Menschen zu erretten. Gott gibt Mose nun diesen Auftrag, Moses Berufung quasi. Er soll die Israeliten aus Ägypten hinausführen. Und jetzt bringt Mose einen Einwand nach dem anderen. Insgesamt fünf Einwände. Und die wollen wir uns jetzt einen nach dem anderen mal anschauen. Aber ich möchte noch einmal diesen ersten Punkt zusammenfassen, zu sagen, sei bereit für eine Begegnung mit Gott. Sei bereit für eine Begegnung mit Gott. All das, was ich jetzt so ausgeführt habe. Und jetzt wollen wir auf die Einwände eingehen von Mose. Moses erster Einwand. Wer bin ich? Sagt er. Ich lese 2. Mose 3 ab Vers 11. Oder Vers 11 lese ich. Mose aber sprach zu Gott, wer bin ich, dass ich zum Pharao gehen und dass ich die Kinder Israels aus Ägypten führen sollte? Ja, wer ist Mose überhaupt? Ne? Wer ist Mose schon? Natürlich, nach dieser ganzen Geschichte der Hinausführung, wenn wir dann im 5. Buch Mose mal angekommen sind, da kann man schon sagen, natürlich, Mose ist schon etwas geworden. Ne? Also er ist ja auch wirklich, er wird ja auch gesehen als ein großer Prophet, als ein großer Mann Gottes. Das ist schon so. Aber zu dem Zeitpunkt, ne, sagt er, wer bin ich? Aber selbst am Schluss, wo er dann dieser große Prophet, dieser große Mann Gottes geworden ist, selbst da, was hat Mose gemacht? Ich sage das jetzt mal so salopp, er hat einen Stab gehoben und das Meer hat sich geteilt. Aber er hat einfach einen Stab gehoben. Ne? Natürlich, er hat schon was geleistet, weil er ist Gott treu geblieben angesichts all dieser Anfechtungen, die er hatte, all dieser Schwierigkeiten mit diesem widerspenstigen Volk. Also Mose hat schon in dem Sinne etwas geleistet, sage ich mal, dass er wirklich Gott treu geblieben ist angesichts all dieser Schwierigkeiten. Er hat schon wirklich, das hätte nicht jeder gemacht, ne? Aber grundsätzlich hat er das Volk rausgeführt, so? Ich meine, letztendlich war es doch Gott durch Mose, ja. Aber wenn Gott nicht das Meer geteilt hätte, hätte Mose noch so oft seinen Stab heben können. Ne? Und so auch, so denke ich, dass das erstmal eine schon grundsätzlich richtige Einstellung war von Mose, dass er sagt, wer bin ich schon? Ne? An sich. Ne? Denn auch wir, ohne Christus, können wir nichts tun. Ohne ihn sind wir gar nichts. Da können wir noch so viel tun. Es bewirkt nichts. Ohne ihn. Aber wenn Gott beauftragt, dann sagt er auch, ich lese weiter, da sprach er, ich will mit dir sein. Und dies soll dir das Zeichen sein, dass ich dich gesandt habe. Wenn du das Volk aus Ägypten geführt hast, werdet ihr an diesem Berg Gott dienen. Also Gott sagt, ich will mit dir sein. Ich werde mit dir sein. Und ihr Lieben, das ist das einzig Wichtige. Wenn Gott dich beauftragt, dann wird er auch mit dir sein. Und Gott kann jeden gebrauchen, wenn er sich gebrauchen lässt. Selbst der stärkste und fähigste Mensch kann nichts bewirken, wenn er sich nicht von Gott gebrauchen lässt. Er ist nichts, er ist ein Nichts, wenn er sich nicht von Gott gebrauchen lässt. Aber selbst der schwächste, ich sage mal unfähigste Mensch kann von Gott gebraucht werden, wenn er sich gebrauchen lässt. Weil Gott dann mit ihm ist. Wenn Gott ihn beauftragt, dann ist er auch mit ihm. Also wenn Gott dir einen Auftrag gibt, verlasse dich darauf. Er ist mit dir. Moses zweiter Einwand. Erst hat er gefragt, wer bin ich? Jetzt fragt er, wer bist du? Ja? Und Mose sprach zu Gott, siehe, wenn ich zu den Kindern Israels komme und zu ihnen sage, der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt, und sie mich fragen werden, was ist sein Name? Was soll ich ihnen sagen? Also, Mose fragt jetzt so, was soll ich ihnen sagen? Wer bist du? Was ist dein Name? Also, was soll ich denen dann sagen? Ne? Ich habe mich gefragt, warum sollten die Israeliten das eigentlich fragen? Weil Mose sagt ja, der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt. Kannten sie ihn nicht? Ich meine, sie kannten doch die Geschichten von ihren Vätern, die überliefert wurden von Generation zu Generation. Abraham, Isaak, Jakob, was sie alles mit Gott erlebt hatten, das kannten sie doch. Und auch wenn es jetzt, wenn man sagen will, okay, es geht um diesen Namen, JHWH, also diese Jahwe, ne, muss man sagen, auch den kannten sie schon. Das war jetzt keine Neuheit für sie, dieser Name Gottes, Jahwe, den kannten sie schon. Abraham, Isaak und Jakob haben Gott schon so angesprochen. Wenn sie diese Geschichten kannten, dann kannten sie auch den Namen schon. Deswegen habe ich mich gefragt, warum sollten die Israeliten das fragen? Die Sache ist, die Israeliten hatten im Land Ägypten Götzendienst betrieben. Mit den Göttern Ägyptens. Woher weiß ich das? Hesekiel. Hesekiel 20, finde ich interessant, was hier dann noch für einen Einblick gegeben wird, weil das in 2. Mose an der eigentlichen Stelle, sage ich mal, gar nicht so, so geschildert wird, explizit. Aber es heißt in Hesekiel 20, ab Vers 5, und spricht zu ihnen, so spricht Gott der Herr. An dem Tag, als ich Israel erwählte und dem Samen des Hauses Jakob schwor und mich ihnen zu erkennen gab im Land Ägypten, ja, als ich ihnen schwor und sprach, ich, der Herr, bin euer Gott. Eben an jenem Tag, als ich ihnen schwor, sie aus dem Land Ägypten hinauszuführen, in ein Land, das ich für sie ausersehen hatte, in dem Milch und Honig fließt und das eine Zierde vor allen Ländern ist, da sprach ich zu ihnen, jeder werfe die Gräuel weg, die er vor seinen Augen hat, und verunreinigt euch nicht an den Götzen Ägyptens. Ich, der Herr, bin euer Gott. Sie aber waren widerspenstig gegen mich und wollten nicht auf mich hören. Keiner von ihnen warf die Gräuel, die er vor seinen Augen hatte, weg, und die Götzen Ägyptens gaben sie nicht auf. Da nahm ich mir vor, meinen Grimm über sie auszuschütten und meinen Zorn an ihnen zu vollstrecken, mitten im Land Ägypten. Aber ich handelte um meines Namens willen, damit er nicht entheiligt würde in den Augen der Heidenvölker, unter denen sie wohnten und vor deren Augen ich mich ihnen zu erkennen gegeben hatte, um sie aus dem Land Ägypten zu führen. So führte ich sie denn aus dem Land Ägypten heraus und brachte sie in die Wüste. Also das heißt hier, sie hielten an den Götzen Ägyptens fest und waren nicht mal nach der Aufforderung Gottes eben bereit, sie loszuwerden. Das heißt, die Israeliten, die hatten den Gott ihrer Väter vergessen. Also, ich denke an sich schon, sie kannten ihn an sich schon von den Geschichten, diese Geschichten von Abraham, Isaak, Jakob, die werden sie gekannt haben, weil so etwas wurde von Generation zu Generation überliefert und Mose hat sie ja letztendlich aufgeschrieben. Also musste er sie ja kennen. Und aber das war für sie so ein, naja, da dieser eine Gott, ne? Aber eigentlich waren sie mit den Götzen Ägyptens zugange. Ne? Also dieser Gott Israels, also der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, der war für sie aus dem Blickfeld geraten. So. So einer neben vielen vielleicht. So eine kleine Nebenbemerkung, das ist ja jetzt eigentlich auch so. Ne? Wenn man schaut, das Volk Israel jetzt, leider haben sie im Allgemeinen haben sie den Gott ihrer Väter vergessen. Es gibt natürlich auch dort wahre Kinder Gottes. Und jetzt fragen sich eben die Israeliten, wer ist dieser Gott, mit dem du da kommst, der Gott eurer Väter, unserer Väter? So, ne? Deswegen, da kann man sich schon vorstellen, dass sie diese Frage vielleicht stellen. Und Gott antwortet, Mose, sehr bekannte Verse, glaube ich. Gott sprach zu Mose, ich bin, der ich bin. Und er sprach, so sollst du zu den Kindern Israels sagen, ich bin, der hat mich zu euch gesandt. Und weiter sprach Gott zu Mose, so sollst du zu den Kindern Israels sagen, der Herr, der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs, hat mich zu euch gesandt. Das ist mein Name ewiglich. Ja, das ist der Name, mit dem ihr an mich gedenken sollt, von Geschlecht zu Geschlecht. Gott sagt, ich bin, der ich bin. Ich finde es interessant, wie die Septuaginta, also die griechische, die älteste griechische Übersetzung von diesem Text, von dem hebräischen Text, das übersetzt, die übersetzt, ich bin der Seiende. Und das ist ja eigentlich das, was Gott sagt, ich bin, der ich bin. Das ist auch, also dieser Name JHWH, Yahweh, ne? Man vermutet ja, oder geht ganz stark davon aus, dass dieser Name sich ableitet von dem Verb Sein, von dem hebräischen Verb, das Sein bedeutet. Also Gott ist einfach der Seiende. Er ist, der er ist. Gott ist einfach, der er ist. Er hat keine Ursache. Er hat keinen Anfang, kein Ende. Er ist nicht der Veränderung unterworfen. Gott verändert sich nicht. Er ist der Gleiche. Gestern, heute und in Ewigkeit. Gott ist einfach. Wie gesagt, er hat keine Ursache. Er ist einfach. Er ist einfach. Er ist, der er ist. Und er ist also auch der Gleiche, der er gegenüber Abraham, Isaak und Jakob war. Das heißt, so wie er sich gegenüber diesen Personen als mächtig erwiesen hat, als allmächtig erwiesen hat, wenn wir bedenken, Abraham, dass er noch ein Kind bekommen hat, in dem Alter und so weiter. Und Gott sagt ja, Gott offenbart sich dem Abraham und sagt, ich bin Gott, der Allmächtige. So ist er auch immer noch. Er ist nicht morgen ein anderer als heute. Und so versichert Gott nochmal, dass er eben dieser allmächtige Gott ist. Und er gibt auch Mose die Zusicherung, in Vers 18, die Zusicherung. Und wenn sie auf dich hören, so sollst du und die Ältesten von Israel zum König von Ägypten hineingehen und zu ihm sagen. Und so weiter. Ich finde die Elberfelder Übersetzung, also ich habe die Schlachter und die Elberfelder und die Septuaginta auch, die übersetzen das eigentlich besser. Ich habe es auch im Hebräischen nachgeguckt. Die sagen, sie werden auf dich hören. Und sie werden auf dich hören. Und dann sollt ihr da zum König von Ägypten hineingehen. Schlachter hat das so, und wenn sie auf dich hören. Gut, wenn das eben halt so gemeint ist, so zeitlich gesehen. Wenn sie dann auf dich hören, dann sollt ihr da hineingehen. Aber es geht auf jeden Fall darum, Gott gibt diese Zusicherung. Weil er ist der allmächtige Gott und er verändert sich nicht. Also wenn Gott dir einen Auftrag gibt, verlasse dich darauf. Er ist immer derselbe und verändert sich nicht. Kommen wir zu Moses drittem Einwand. Der dritte Einwand. Was, wenn sie mir nicht glauben? Ich lese Kapitel 4, den ersten Vers. Und Mose antwortete und sprach, aber siehe, sie werden mir nicht glauben und nicht auf mich hören, sondern sagen, der Herr ist dir nicht erschienen. Jetzt kann man natürlich sagen, hey, Gott hat das doch vorher schon gesagt. Das, was ich eben gesagt habe, er hat ihm doch zugesichert, sie werden auf dich hören. Warum hinterfragt er das hier noch? Ne? Aber ich sage mal so, in Moses Situation, also ich habe Verständnis dafür, dass er das so hinterfragt oder dass er das so sagt, dieses, was, wenn sie mir nicht glauben. Eben aus dem Grund, wer ist Mose überhaupt? Warum sollten sie ihm glauben? Ne? Er war 40 Jahre dort am Königshof, hatte also an sich mit dem Volk nichts zu tun. Dann erschlägt er einen Ägypter, die Israeliten sehen das auch und ja, werfen ihm das in gewisser Hinsicht auch vor. Dann flieht er und ist wieder 40 Jahre weg. Er ist einfach weg, von der Bildfläche verschwunden. Und jetzt kommt er wieder und sagt, hier, Gott ist mir erschienen, ich soll euch aus Ägypten führen. Also ich finde, ganz ehrlich, es ist verständlich, dass Mose da so sagt, was ist, wenn sie mir nicht glauben? Ne? Warum sollten sie ihm glauben? Ne? Ja, ich finde das so wunderbar, diese Geduld Gottes, wie er da darauf eingeht, ne? Wie er auf jeden Einwand auch bisher von Mose geduldig darauf eingeht und ihm einfach ja, erwidert, ne, so eine Antwort gibt. So ist unser Gott. Und Gott gibt Mose jetzt Zeichen an die Hand, damit die Israeliten Mose glauben, dass der wahre Gott ihm erschienen ist. Und diese Zeichen, ein Stab, den er auf den Boden schmeißt und der wird zur Schlange. Und wenn er die Schlange wieder am Schwanz packt, wird sie wieder zum Stab. Oder dass er seine Hand in den Gewandbausch tut und wieder rausholt und sie ist komplett, das Fleisch ist komplett tot, weiß vom Aussatz. Und er tut sie wieder rein und holt sie raus und sie ist wieder komplett lebendig, lebendiges Fleisch. Und dann noch, dass er Wasser auf den Boden kippt und das Wasser wird zu Blut. Diese Zeichen gibt Gott ihnen an die Hand. Und diese Zeichen haben etwas gemeinsam. Jetzt vor allem auch das mit dem Stab und dem Gewandbausch. Das sind eigentlich Zeichen, dass Gott aus etwas Totem etwas Lebendiges machen kann. Und umgekehrt ja auch. Aber Moses wirft diesen toten Holzstab auf den Boden und er wird eine lebendige Schlange. Und er nimmt sie wieder, sie wird wieder zu einem Stab. Mose macht seine Hand in den Gewandbausch und sie wird komplett tot. Und danach ist sie wieder lebendig. Also Gott erweist sich durch diese Zeichen als der, der die Macht hat über das Leben und den Tod, der die Macht hat, aus dem Toten zum Leben zu erwecken. Sag mal, das Zeichen mit dem Wasser und Blut kann man ja auch, könnte man auch noch darin sehen, dass Blut ja für das Leben steht. Und Gott macht aus diesem Wasser, was erstmal nichts Lebendiges ist, macht er eben dieses Blut, was an sich für Leben steht. Also diese Zeichen. Und so auch, wenn es darum geht, wer ist Jesus? Gott hat ihn aus den Toten auferweckt und hat damit bewiesen und erwiesen, dass Jesus der von ihm eingesetzte Christus ist, der von ihm eingesetzte Messias, der von ihm eingesetzte König und der Richter der Lebenden und der Toten. Das hat Gott, indem er ihn aus den Toten auferweckt hat, hat er Jesus damit erwiesen. Das war ein Zeichen dafür, dass er derjenige ist. Weil Gott ihn aus den Toten auferweckt hat. Und so auch, also wenn es darum geht zu glauben, dass Jesus der Messias ist, den Gott gesandt hat, der König. Wir haben Zeichen, schon allein die Auferstehung, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat. Wenn Gott dir einen Auftrag gibt, verlasse dich darauf, er wird sich mächtig erweisen. Ich komme zu Moses viertem Einwand. Ich kann nicht reden. Vers 10. Mose aber sprach zum Herrn: Ach, mein Herr, ich bin kein Mann, der reden kann. Ich bin es von jeher nicht gewesen und bin es auch jetzt nicht, seitdem du mit deinem Knecht geredet hast. Denn ich habe einen schwerfälligen Mund und eine schwere Zunge. Ich muss sagen, bei diesem Einwand, da finde ich mich auch selbst wieder. Also fühle ich mich auch angesprochen. Dass ich auch manchmal denke, so dieses, was soll ich sagen? Also vor allem, wenn es darum geht, ja zum Beispiel evangelistisch mit Menschen zu reden, mit denen ich sonst nichts zu tun habe. Also einfach Fremde. Da habe ich auch diese Gedanken wie Mose, ne? So, was soll ich sagen? Was sind jetzt die richtigen Worte? Und wenn sie dann etwas erwidern, was für eine Antwort soll ich geben? Was ist dann die richtige Antwort? Wie soll ich da antworten? Also, wenn ich eben mit diesen Menschen nichts zu tun habe, wenn ich mit Leuten, mit denen ich auch zu tun habe, wo ich schon an sich eine Beziehung habe und so, da fällt es mir viel leichter, mit ihnen darüber zu sprechen. Aber so Menschen, die ich jetzt nicht kenne, mit denen ich Fremde oder mit denen ich sonst nicht viel zu tun habe oder so, da fällt mir auch das so schwer. Ne? Da kann ich Mose auch so verstehen. Da geht es mir so ähnlich. Und da muss auch ich lernen, was der Herr hier zu Mose sagt. Da sprach der Herr zu ihm: Wer hat dem Menschen den Mund gemacht? Oder wer macht ihn stumm oder taub oder sehend oder blind? Bin ich es nicht, der Herr? So geh nun hin. Ich will mit deinem Mund sein und dich lehren, was du sagen sollst. Also, Ist doch klar, Gott hat den Mund gemacht, als ob Gott nicht in der Lage ist, auch die richtigen Worte zu geben. Ja, so wie er hat ja auch die Augen gemacht und wir können sehen. Und er hat die Ohren gemacht und wir können hören. Und so ist doch Gott in der Lage dazu. Und was Gott wichtig ist, er will, dass wir die Schritte machen und er wird dann führen. In der Reihenfolge auch. Er sagt ja hier zu Mose, so geh nun hin. Ich will mit deinem Mund sein und dich lehren, was du sagen sollst. Also so, Mose soll jetzt gehen und dann wird Gott schon das Seine dazu beitragen. Ne? Man kennt ja vielleicht dieses Sprichwort, ein fahrendes Schiff kann man lenken. Ne? Und das ist ganz wichtig, dass wir eben bereit sind zu gehen und dass Gott, er wird dann schon handeln. Wenn wir das tun, was er sagt, wird er dann auch schon das Nötige dazu beitragen, was wir brauchen. Ja. Also wenn Gott dir einen Auftrag gibt, verlasse dich darauf, er wird dir zeigen, was du sagen sollst. Und komm zum letzten Einwand. Mach aber nicht mit mir. Das finde ich so interessant. Da erwiderte Mose, ach Herr, sende doch, wen du senden willst. Ja, so sind wir Menschen, ne? Wenn uns die Argumente ausgehen. Ja, und so war das bei Mose. Der hat jetzt alle Einwände gebracht, ne? Alle Argumente gebracht, die er in petto hatte. Und Gott ist auf alles eingegangen, ne? Er hat alles geregelt, er hat auf alles eine Antwort gegeben und so weiter. Und dann hat Mose nichts mehr, aber er will halt trotzdem nicht. Und dann sagt er, nö, trotzdem nicht. So sind wir Menschen, ne? Der Punkt ist, Gott war bisher geduldig. Jetzt wird er zornig. Gott hat so, ich finde das so genial. Also bei all diesen Einwänden, ich will jetzt etwas von jemandem und da kommt ein Einwand nach dem anderen. Ich weiß nicht, ob ich so eine Geduld gehabt hätte wie Gott, ne? Aber Gott ist wirklich so geduldig darauf eingegangen. Aber als es dann einfach nur noch darum ging, nö, da wird Gott dann auch doch zornig, ne? Und selbst in, interessant ist ja, selbst in dieser Situation geht Gott sogar darauf ein. Geht Gott sogar darauf ein und er gibt ihm ja letztendlich Aaron, seinen Bruder, zur Seite und sagt, sag du ihm, was ich dir gesagt habe und Aaron soll dann vor dem Volk reden. Aaron kann reden und dann machen wir das so. Ne? Also Gott geht darauf ein. Die Frage ist, ob das so gut war. Weil wir sehen, dass es ja auch später Probleme gab mit Aaron auch. Ne? Aaron hat das goldene Kalb gemacht. Aaron hat später mit Miriam auch Anspruch erhoben auf ich sag mal, die Leitung oder wie auch immer. Ne? Das sagt doch, wir machen doch auch. Ne? Warum solltest nur du da sein? Ne? Also wir sehen diese Probleme, die dann da kommen. Ne? Das ist nämlich der Punkt. Manchmal geht Gott auf das ein, was wir meinen, was das Beste ist und worauf wir auch bestehen, worauf wir pochen. Manchmal geht Gott darauf ein. Aber warum tut er das? Ich denke auch, um uns dann eine Lektion zu erteilen. Gott will zeigen, schau mal, so wie ich das mir vorstelle, so ist es am besten. Nicht so, wie du dir das vorstellst. Und ich zeige dir das mal. Wenn wir es so machen, wie du willst, was dann dabei herauskommt, was für Probleme entstehen und so. Und daraus kann man Lektionen lernen. Und gut ist, wenn man dann nach diesen Lektionen auch das anerkennt und einsieht und Buße tut. Aber letztendlich ist es so, dass Gott einfach darauf besteht, dass Mose es macht. Ich finde das so interessant, wie das dann einfach endet, ne? Mose hat ja zuletzt gesagt, mach, sende, wen du senden willst, aber nicht mit mir, so in der Art. Und Gott sagt einfach, gut, ich gebe dir Aaron zur Seite und so, nimm deinen Stab in die Hand und geh. So, er besteht letztendlich darauf. Ne? Das ist so dieses, was ich am Anfang meinte, so ein bisschen letztendlich gezwungene Freiwilligkeit. Ne? Also Mose hat eigentlich bis zum Schluss dagegen gehalten und musste es letztendlich doch machen. Er hat es aber gemacht. Ne? Gott hat darauf bestanden. Also, wenn Gott dir einen Auftrag gibt, widerstehe nicht dem Auftrag. Widerstehe nicht dem Auftrag, den Gott dir gibt. Ja, das war so diese Geschichte der Berufung von Mose. diese Berufung von dieser großen Aufgabe, ne, müssen wir uns mal vorstellen. Das ist diese Aufgabe, die jetzt eigentlich sich hindurchzieht durch die nächsten vier Bücher eben, ne? Zweite, dritte, vierte, fünfte Mose. Bis Mose sie bis zum Land geführt hat. Und ich denke, in einigen Punkten konnte man sich wiederfinden. Also ich konnte das auf jeden Fall. Und da einfach nochmal diese Punkte. Sei bereit für eine Begegnung mit Gott. Halte die Augen offen. Vielleicht will Gott dir begegnen. Vielleicht hast du ihm aus dem Blick verloren und Gott will auf sich aufmerksam machen. Sei bereit. Und wenn Gott dir einen Auftrag gibt, verlasse dich darauf. Er ist mit dir. Er ist immer derselbe und verändert sich nicht. Er wird sich mächtig erweisen. Er wird dir zeigen, was du sagen sollst. Und widersteh nicht dem Auftrag, den Gott dir gibt. Amen.